SRF 2 Kultur.
Leningrad wird von der Artillerie der Deutschen beschossen. Überall krachen Einschläge. Gestern hat eine Granate ein Haus an der Glasowski-Straße getroffen und das halbe Gebäude weggerissen. Es gab viele Tote und Verwundete.
Sie zählt zu den grausamsten Verbrechen des Zweiten Weltkriegs, die Blockade Leningrads, dem heutigen St. Petersburg. Damals schließt die Hitlerarmee die Stadt während fast 2,5 Jahren ein. Die Folge ist ein Genozid. In Leningrad sterben über 1 Million Menschen.
Ich habe Hunger, schrecklichen Hunger. Der Frost von 25 bis 30 Grad dringt in die Filzstiefel ein. Ich kann nicht mehr.
Die Menschen verhungern oder sie erfrieren oder sie werden von Granaten und Bomben getroffen.
Die Deutschen beginnen jetzt schon um 10 Uhr morgens mit ihren Luftangriffen. Genauer gesagt um 9:30. Und exakt zu der Zeit muss ich in die Schule gehen. Was soll ich tun?
Die beiden sowjetischen Schriftsteller Aljoscha Adamowitsch und Daniel Granin befragen Jahrzehnte nach dem Krieg, in den 1970er Jahren, Überlebende der Blockade, die Blakatniki, wie man sie nennt. Die beiden halten deren Erinnerungen schriftlich fest. Auch sammeln sie Tagebücher, Briefe, Fotos und Zeichnungen aus der Zeit der Blockade. All diese Zeugnisse verweben die zwei Autoren zu einer eindringlichen Collage, 700 Seiten dick. Sie geben ihrem Werk den nüchternen Titel «Blockadebuch, Leningrad 1941 bis 1944». Es ist ein Stück dokumentarischer Literatur von unschätzbarem Wert und ein Zeugnis unermesslichen menschlichen Leids, wie es auch moderne Kriege immer wieder anrichten. Sie hören die Passage von Felix Münger.
Die Menschen, selbst die Kinder, weinten und lächelten nicht mehr. Wir haben nicht mehr gelacht. Zumindest kann ich mich an so etwas nicht erinnern. Wir redeten überhaupt nicht mehr miteinander, weil wir einfach nicht die Kraft dazu hatten.
Das Blockadebuch kommt erstmals 1979 in der Sowjetunion heraus, allerdings nur in zensurierter Form. Die vollständige Fassung erscheint erstmals 2014 in St. Petersburg auf Russisch und sie ist seit kurzem auf Deutsch übersetzt.
Jetzt ist wieder Abend. Ein eben solcher wie Dutzende andere. Eisig, schweigend und träge. Draußen herrschen Finsternis und Kälte. Kanonen donnern. Der Feind hat uns nicht vergessen. Das ist die Blockade. Ich versinke in der Dunkelheit.
872 Tage dauert die Leningrader Blockade. Lange 872 Tage. Vom 8. September 1941 bis zum 27. Januar 1944. Fast 2,5 Jahre lang blockieren die Invasoren den Zugang zur Stadt. Im Süden steht die deutsche Wehrmacht und im Norden die finnische Armee, die mit den Deutschen verbündet ist. Und dazwischen eingeschlossen Leningrad, die Stadt. Wird zur Hölle auf Erden. Das Verhängnis beginnt am 22. Juni 1941. Hitler überfällt die Sowjetunion. Die deutsche Wehrmacht eilt von Sieg zu Sieg. Die NS-Propaganda verkauft die Invasion als Präventivschlag gegen den Bolschewismus. Schon bald zeigt sich die wahre Fratze dieses Kriegs, ein rassischer Vernichtungskrieg. Anfang September erreicht die Heeresgruppe Nord der deutschen Wehrmacht das südliche Gebiet von Leningrad. Gleichzeitig rücken von Norden finnische Kampfverbände an die Stadt heran. Sie erobern die karelischen Gebiete im Norden von Leningrad. Finnland hat dieses Land ein Jahr vorher im finnisch-sowjetischen Winterkrieg an Stalins Sowjetunion verloren. Nun nehmen die finnischen und deutschen Truppen Leningrad in die Zange. Es liegt auf einer Landbrücke zwischen zwei Gewässern. Im Westen ist der finnische Meerbusen, im Osten ein riesiger Süßwassersee, der Ladoga-See. Am 8. September 1941 ist Leningrad komplett eingeschlossen. Hitler gibt den Befehl, die Stadt auszuhungern. Susanne Schattenberg ist Professorin für osteuropäische Geschichte an der Universität Bremen.
Die Einkesselung von Leningrad war gedacht, um die Bevölkerung auszurotten. Hitlers Kriegsziel war hier tatsächlich, auch die Stadt vollkommen dem Erdboden gleichzumachen. Selbst die Hafenanlagen sollten vollkommen getilgt werden, weil das Teil seiner Großraumfantasien war, Agrarland für deutsche Wehrbauern im Osten zu schaffen. Und insofern wird heutzutage auch von einem Genozid an den Leningradern gesprochen. Es gibt verschiedene Gründe dafür, warum eine Blockade umgesetzt wurde und die Stadt eben nicht erobert wurde. Das hat zum einen mit Hitlers Kriegsziel zu tun, dass es ihm eben tatsächlich darum ging, die Stadt auszuhungern. Also eine ganz klare Vernichtungspolitik. Und dann hatte es aber auch viel damit zu tun, dass klar war, wenn man die Stadt einnehmen würde, müsste man ja eben für die Bevölkerung irgendwie sorgen. Und darüber war dann auch Einigkeit, dass es keine Ressourcen gab, um eben neben den eigenen Soldaten auch noch eine Bevölkerung von damals noch 3 Millionen Einwohnern zu ernähren. Das stand von vornherein fest. Man hätte die Mittel nicht, also man wollte die Ressourcen dafür auch nicht einsetzen. Und deshalb ist die Heeresleitung ziemlich schnell dann auch Hitler gefolgt in der Politik. Man hungert die Stadt einfach aus und löst damit sozusagen das Problem. Natürlich wäre die Möglichkeit militärisch gegeben gewesen, Leningrad einzunehmen, aber es war eben eine bewusste Entscheidung, das nicht zu tun. Die sowjetische Militärführung und auch politische Führung war vom Beginn des Krieges am 22. Juni vollkommen überrascht oder jedenfalls unvorbereitet. Stalin hat dann entschieden, weil er nicht glaubte, dass Leningrad zu halten ist und er natürlich auch davon ausging, dass die Wehrmacht Leningrad überrollen und einnehmen würde, tatsächlich möglichst viele Truppen noch aus Leningrad rauszubringen und auch schweres Kriegsgerät rauszubringen, um hintere Verteidigungslinien zu stärken. Also das war so die überstürzte Kriegsstrategie am Anfang. Und noch bevor der Belagerungsring sich geschlossen hat, ist bereits 500.000 Einwohner von den 3 Millionen evakuiert worden. Also auch das läuft an, Evakuierung der Zivilbevölkerung und natürlich, was auch ganz wichtig ist, Abzug von möglichst vielen kriegswichtigen Betrieben. Das heißt, es wird demontiert, auf Waggons verladen, solange das noch möglich ist, und aus der Stadt rausgebracht, was man retten kann. Das war tatsächlich eine aus der Not herausgeborene Strategie, dass die sowjetische politische Führung gesagt hat, also was eh verloren ist, darauf verwenden wir keine Ressourcen mehr und wir versuchen eben den deutschen Vormarsch dann zumindest vor Moskau zu stoppen. Natürlich wird die Stadt nicht aufgegeben. Ein Minimum an Soldaten bleibt. Auch die große Kirov-Fabrik, die Panzer produziert hat, und andere Rüstungsbetriebe bleiben durchaus in der Stadt, um eben die Verteidigungslinien auf einem Minimum aufrecht zu erhalten. Aber die Hoffnung, dass Leningrad gehalten werden kann, ist eben sehr gering, bis dann eben sehr schnell deutlich wird, als der deutsche Vormarsch an dieser Stelle stoppt und die großen Panzerverbände abgezogen werden im Oktober Richtung Moskau, dass dies ein Stellungskrieg wird. Leben in der Stadt war eine Katastrophe Man war nicht vorbereitet, weder auf den Krieg noch auf eine Blockade. Und als ab dem 8. September, als sich die Blockade schließt, gleichzeitig ein enormes Bombardement mit Spreng- und Brandbomben beginnt, werden als erstes auch die Getreidespeicher getroffen. Es brennt ein großer Teil der Nahrungsmittelvorräte einfach ab. Das ist übrigens auch keine verirrten Bomben, sondern auch ganz gezielt eben die Vorräte der Stadt auszulöschen. Das heißt, es werden sofort Lebensmittelkarten eingeführt und die Rationen werden aber mehrfach gekürzt. Zum Schluss ist es so, dass ein Arbeiter am Tag 250 Gramm Brot bekommen darf, also das Recht darauf hat. Das heißt nicht, dass er sie auch erhält. Das sind 2 Scheiben Brot und Brot war damals irgendwas mit ein bisschen Mehl und Kleie und Zellulose und teilweise Sägemehl da drin. Also ab Oktober beginnt tatsächlich der Hunger, eine unglaubliche Hungersnot, weil die Menschen auf sich gestellt sind und die Versorgung bricht eben vollkommen zusammen.
Für die 2,5 Millionen Menschen in der Stadt, die nicht mehr rechtzeitig evakuiert worden sind, gerät das Leben zum Martyrium. Die Tagebücher, die Eingang gefunden haben ins Blockadebuch von Alies Adamovic und Daniel Granin, geben den Geist jener Zeit und den schaurigen Alltag besonders deutlich wieder. So etwa das Tagebuch des Leningrader Geisteswissenschaftlers Georgi Knyasev.
Es gibt kein Licht, kein Wasser, keinen Verkehr. Die Straßenbahnen fahren nicht. Selten nur kommen Autos vorbei. Dafür sehr viele Fußgänger mit Schlitten, Särgen und Toten. Das ist der einzige Verkehr in der Stadt. Die Läden sind alle geschlossen. Nur die Bäckerläden und einige Lebensmittelgeschäfte sind geöffnet. Aber dunkel und leer.
Die meisten Zeugnisse, welche die beiden Schriftsteller Daniel Granin und Alies Adamovic im Blockadebuch präsentieren, erzählen vom Hunger. So auch das Tagebuch des damaligen Schülers Jura Rybinkin.
Wie gerne würde ich jetzt Brot essen. Brot. Brot. Ich haushalte jetzt derart mit meiner Energie, dass ich mir schon genau überlege, ob ich über den Korridor ins Wohnzimmer gehen soll oder nicht. Ich spüre die Schwäche im ganzen Körper. Meine Beine sind schwer, die Knie sind schwach. Nur mit Mühe komme ich von einem Stuhl hoch.
Die Menschen verlieren nach wenigen Monaten fast die Hälfte ihres Körpergewichts. Die Unterernährung, genannt Dystrophie, führt dazu, dass der Körper damit beginnt, Muskelmasse zu verbrennen. Herz und Leber verkleinern sich. Veronika Opachowa erlebt die Blockade als Mutter von 3 Kindern. Sie sagt zu den beiden Schriftstellern:
Sie haben die Menschen nicht gesehen, die vor Hunger zusammenbrachen. Sie haben nicht gesehen, wie sie starben. Sie haben die Berge von Toten nicht gesehen, die in unseren Waschhäusern, unseren Kellern, auf unseren Höfen lagen. Sie haben die hungernden Kinder nicht gesehen. Ich hatte 3. Die älteste, Lora, war 13. Sie lag mit Hungerparalyse im Bett. Die Dystrophie war grässlich. Wir hatten alle schlimmen Skorbut, denn Sie können sich ja denken, was 125 Gramm Brot sind, die wir im Dezember 1941 bekamen. Und das war nicht einmal Brot, wenn Sie das Stück gesehen hätten. Wenn man es damals in die Hand nahm, tropfte Wasser heraus. Es war wie Lehm. Und solches Brot bekamen die Kinder. Meine Kinder waren zwar dazu erzogen, nicht zu betteln, aber ihre Augen bettelten. Diese Augen.
Die Tochter von Veronika Opachowa, Lora Opachowa, berichtet, dass sie wegen des Hungers in ein Spital eingeliefert worden sei, das trotz Blockade zumindest noch halbwegs funktioniert habe.
Ich glaube, das Schrecklichste ist, wenn der Mensch fortwährend essen möchte, aber absolut nichts zu essen da ist. Wenn sich weder Arme noch Beine bewegen lassen und man nicht weiß, ob man überhaupt einmal wieder laufen und leben kann. Die Ärztin kam jeden Tag und untersuchte mich. Aber mir war klar, dass sie nur nachschauen wollte, ob ich noch am Leben oder schon tot war. Sie verschrieb Schrot und Ölkuchen, den wir in der Kinderklinik hatten. Oder Schrotmilch. Aber das brachte ich alles nicht mehr herunter. Sie hatte zwei solche Kranke wie mich, das heißt mich und noch ein Mädchen. Einmal kam sie und erzählte meiner Mutter auf dem Korridor, meine Schicksalsgenossin sei gestorben. Ich habe gute Ohren und verstand, was hinter der Tür auf dem Korridor gesprochen wurde. Sie meinte, das könnte auch mir passieren. Als sie am anderen Tag kam und sah, dass ich noch lebte, war sie überrascht. Später habe ich diese Ärztin wieder getroffen, nach dem Krieg, ich glaube 1953. Ich hatte nun schon selbst ein Kind, es war noch klein. Sie fragte meine Mutter, wie geht es Ihnen, wie geht es Ihrer Familie, Ihrem Mann? Lora ist bestimmt gestorben. Ich sagte, Frau Doktor, ich lebe, ich habe sogar ein Kind auf dem Arm. Sie war sprachlos und wusste gar nicht, was sie sagen sollte. Es war das reinste Wunder.
Olga Mielinkova-Pisarenko kämpft während der Blockade als Angehörige der Roten Armee an der Leningrader Front. Sie erinnert sich an einen Besuch im Kirov-Werk, jener Waffenfabrik in der Innenstadt.
Ich war zufällig dort. Ich sah im Vorbeigehen einen Halbwüchsigen stehen. Ich sagte, was stehst du noch hier? Komm raus, es ist vorbei. Der Beschuss hat aufgehört. Ich trat an ihn heran, aber er war tot, verhungert. So starben viele, stehend, an die Wand gelehnt.
Der Hunger ist die fürchterlichste aller Waffen der Nazis. Die Menschen sterben reihenweise. Im November 1941 über 9.000, im Dezember fast 40.000, im Januar 100.000. Michael Panikin, während der Blockade ein junger Mann, erinnert sich im Blockadebuch, dass man mit den Beerdigungen nicht mehr nachgekommen sei.
Glücklich, wer von den eigenen Verwandten bestattet wurde. Schlechter, wenn ein ganzer Lastwagen voll beladen vorüberfuhr und darauf die Toten ohne Kleidung, ohne Schuhe, jeder in dem, was er gerade anhatte. Diese Menschen wurden von der Straße aufgelesen. Da geht einer, fällt um, stirbt und wird aufgeladen. Und auf dem Friedhof die riesigen Massengräber. 6 Lastwagen und 3 Pferdefuhrwerke kamen an, während wir dort waren, alle voller Leichen. Ein grausiger Anblick. Und wie viele sind schon hingebracht und noch gar nicht begraben worden? Die Arbeiter, die aus Fabriken und Betrieben hergeschickt wurden, denn nicht in allen Fabriken wird gearbeitet, sie kommen mit dem Gräberschaufeln und Beerdigen nicht nach. Sie bestatten jetzt alle in einem gemeinsamen Grab, ohne Särge, aufeinandergeschichtet. Massengräber.
Leningrad, eine gespenstische Ruinenstadt, eine Stadt der Toten.
Die Menschen sind alle aufgedunsen und sehen schrecklich aus. Schwarz, schmutzig und dürr. Alle sind gealtert. Die Jungen sehen furchtbar alt aus. Ein unheimlicher Anblick. Sehr viele Häuser sind zerstört. Wer hierher zurückkehrt, wird die Stadt wohl kaum wiedererkennen.
Viele zerbrechen seelisch an der Qual. Sie wollen nicht mehr weiterleben, wählen den Freitod. Im Tagebuch eines Verzweifelten heißt es:
Jeder Tag, den ich hier lebe, bringt mich dem Selbstmord näher. Es gibt tatsächlich keinen Ausweg. Ich stecke in einer Sackgasse und kann einfach nicht so weiterleben. Erneut ist von der Evakuierung nichts mehr zu hören. Es wird schwer, so zu leben, ohne zu wissen, wofür, in Hunger und Kälte dahin zu vegetieren.
Der Hunger. Er frisst sich in Körper und Seele und er lässt Menschen, auch das erzählt das Blockadebuch, er lässt Menschen bisweilen etwas vom Entsetzlichsten tun, das Menschen überhaupt tun können, Menschenfleisch essen. Kannibalismus ist für viele Hungersnöte bezeugt und es gibt ihn auch im eingekesselten Leningrad. Die historische Forschung gehe von mehreren tausend Fällen von Kannibalismus während der fast 2,5 Jahre dauernden Blockade aus, sagt die Osteuropa-Historikerin Susanne Schattenberg.
Ich denke, man muss das auch gar nicht skandalisieren, denn zum einen heißt Kannibalismus nicht, dass Leute getötet wurden, um sie zu essen, sondern die Toten, die schon verhungert waren, wurden dann aufgegessen. Das war purer Überlebenswille und es war eben für viele gar nicht anders möglich. Also gerade der erste Winter 41-42 war besonders katastrophal. Und da gibt es eindrucksvolle und erschütternde Schilderungen dann eben auch später von gerade auch Müttern, die sagen, das eine Kind war gestorben, das andere ging dem sicheren Hungertod entgegen und dann hat sie eben das eine Kind an das andere gefüttert. Ja, ohne natürlich, dass das Kind das mitbekommt. Aber für viele Menschen war das einfach die einzige Rettung und überhaupt keine Frage mehr von Moral. Also wer überleben wollte, hatte oft keine andere Chance, als auf Menschenfleisch zurückzugreifen.
Was aber auch bezeugt ist, die Eingeschlossenen rücken in den dunklen Zeiten der Blockade näher zusammen. Sie begreifen sich als Schicksalsgemeinschaft, unterstützen einander und legen oft eine ungewöhnlich große Menschlichkeit an den Tag. Im Blockadebuch finden sich viele Schilderungen, dass beispielsweise Menschen, die vor Schwäche auf der Straße umfallen, von wildfremden Passanten geholfen wird, dass man das wenige Brot, das man hat, mit Unbekannten teilt, dass man einander in Stunden besonderer Verzweiflung Mut zuspricht.
Sich um andere zu kümmern, vermittelte einen Sinn. Das lenkte dann auf einen Moment von dem eigenen Leid ab. Und gerade aber auch diese Belagerungssituation und auch das Gefühl, man hat uns hier allein gelassen, also Stalin hat uns hier allein gelassen, wir sind hier eigentlich verraten und verkauft, dass das eben zu sehr viel Bürgersinn und Solidarität geführt hat. Aber das ist tatsächlich dazu gekommen wäre, dass die Leute sich gegenseitig auch noch das Letzte nehmen. Davon gibt es erstaunlich wenig Berichte. Also eher kümmert man sich gegenseitig noch umeinander. Und natürlich rücken die Familien auch noch enger zusammen. Und auch das ist ein sehr verbreitetes Motiv, dass eben gerade die Familienmitglieder, die sich noch um andere zu kümmern haben, länger und eher überlebt haben als eben diejenigen, die allein waren und keinen Lebenssinn mehr gefunden haben.
Im Blockadebuch erzählt die Mitarbeiterin des weltberühmten Kunstmuseums Ermitage, Olga Michailowa:
Die Blockade hat uns so fest miteinander verbunden, dass wir diese Bande bis heute nicht lösen können. Sie legte das Innerste der Menschen bloß, als wären alle Hüllen von ihnen abgefallen. Man konnte alle positiven und negativen Seiten sofort erkennen. Der gute Kern, die guten Eigenschaften traten in den Vordergrund. Ich kann Ihnen von Anna Pavlovna erzählen, die in der Orientabteilung arbeitete. Während der Blockade hat sie sich um die älteren Mitarbeiter gekümmert. Wie hat sie sie umsorgt? Wie hat sie sich bemüht, sie vor Unheil zu bewahren? Sie hat ihnen heißen Tee gebracht, hat sie immer wieder besucht, wenn sie nicht zur Arbeit kamen, für sie Brot eingekauft und ihnen geholfen, das eine oder andere zu erledigen. Dabei ging es ihr selber keineswegs besser als allen anderen. Wenn ein Mensch schlechte Anlagen hatte, dann blieb er schlecht, wurde vielleicht sogar noch schlechter. Ein Habgieriger trachtete bestimmt danach, auf Kosten anderer zu überleben. Wer aber kein Egoist war, tat das nicht. Er teilte den letzten Bissen mit anderen.
Im ersten Kriegswinter 1941-42 wütet der Hunger am schlimmsten. Danach gelingt es den Menschen in der eingeschlossenen Stadt, die Nahrungsmittelversorgung immerhin minimal zu verbessern. Die Parkanlagen der Stadt werden in Gemüseäcker umfunktioniert. In Blumenbeeten wachsen jetzt Kohlköpfe und Kartoffeln. Diese Anbauschlacht ist allerdings wenig mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Entscheidender für das an sich Unglaubliche, dass es in Leningrad während der Blockade überhaupt noch etwas zu essen gibt, ist die Lücke im Belagerungsring, die bei der Einschließung Leningrads offen geblieben ist. Die Öffnung nach Osten hin zum Ladogasee. Es gelingt den Invasoren nicht, diese offene Stelle im Ring nachträglich noch zu schließen. Die finnischen Truppen im Norden sind nicht bereit, Leben von Soldaten zu opfern, um weiter nach Süden vorzustoßen. Und den deutschen Truppen im Süden fehlen zu jenem Zeitpunkt schlicht die militärischen Mittel. Die deutsche Generalität hat die schlagkräftigen Panzerverbände unmittelbar nach der Einkesselung der Stadt im September 1941 abgezogen, um sie an der Ostfront andernorts einzusetzen. Als im November 1941 der Ladogasee zufriert, bietet sich den Eingeschlossenen die Chance. Der See kann nun befahren werden, über 150 Tage lang, bis im Frühling das Tauwetter einsetzt. Tatsächlich fliehen mehr als 1 Million Menschen über diese schmale Route und in der Gegenrichtung lässt sich die Stadt immerhin minimal mit Nahrung, Medikamenten, Rohstoffen und Waffen versorgen.
Im Winter, wenn der Ladogasee zugefroren ist, wird mit Fuhrwerken, aber auch schweren LKWs alles Lebensnotwendige in die Stadt reingebracht. In den Sommermonaten passiert das mit Schiffen. Schlimm sind die Herbst- und Frühjahrmonate, wenn es taut, dass man mit Fuhrwerk nicht mehr rüberkommt, aber in der Schiffsverkehr noch nicht wirklich funktioniert. Also hier über den Ladogasee wird die berühmte Straße des Lebens eingerichtet, von der allerdings viele der Plakatniki sagen, eigentlich haben wir sie die Straße des Todes genannt. Und tatsächlich wird die auch gezielt unter Beschuss genommen von der Wehrmacht.
Die Straße des Lebens oder je nach Sichtweise die Straße des Tods vermag das Leid im Kessel von Leningrad immerhin ein wenig zu lindern. Mehr aber nicht. Und so geht das Grauen im Kessel weiter. Dauerbeschuss, Hunger und in den Wintermonaten die bittere Kälte. Die Temperaturen sinken bis minus 40 Grad.
Öl- und Kohlevorräte sind sehr schnell aufgebraucht. Das heißt, man ist in vollkommen ausgekühlten Wohnungen. Die sind oft beschädigt durch den massiven Artilleriebeschuss oder eben durch den Bombeneinschlag. Also das ist ein einziges Horrorszenario zu dieser Zeit, in dieser Stadt zu leben. Das Einzige, was jetzt übrig blieb zum Heizen, war Holz. Und das heißt, die Menschen versuchen, sich alle so einen kleinen gusseisernen Ofen zu besorgen. Also die großen Mietshäuser hatten eben meistens schon Heizungen, die mit Öl oder eben Kohle zentral im Keller befeuert wurden. Und das brach zusammen. Also brauchte jetzt jeder seinen eigenen kleinen Ofen, der netterweise Burjuika hieß, das eigentlich so viel heißt wie so abfällig die Bürgerfrau oder die Bourgeoise. Und dann haute man eben ein Loch ins Fenster, wenn das Fenster nicht ohnehin schon kaputt war, um die Abluft da rauszulassen und sah zu, dass man irgendwo Feuerholz bekam.
Als erstes holzen die Leningraderinnen und Leningrader die Bäume in der Stadt um, einen nach dem anderen, bis keiner mehr steht. Und dann? Im Blockadebuch erinnert sich ein Plakatnik an seine verzweifelte Suche, in der Stadt irgendetwas Brennbares aufzutreiben.
Wir hatten im Haus Nummer 40 Zentralheizung, aber sie war nicht in Betrieb. Es war kalt in den Zimmern, doch in der Küche stand ein mit Holz zu beheizender Herd. Wir hatten nur noch eine Nachbarin, so sind wir zusammen losgegangen. Zäune konnten wir nicht mehr holen, die waren schon alle zersägt worden. Die Zäune in unserer Umgebung waren sämtlich aus Holz. Aber ich habe mit ihr zusammen die Pfosten abgesägt, die noch in der Erde steckten. Ich sägte im Liegen mit dem Fuchsschwanz, solange ich konnte. Dann sägte sie. Das Holz schleppten wir nach oben und verheizten es.
Die Familie von Galina Marchenko sieht sich dazu gezwungen, die Wohnungseinrichtung zu verbrennen, so wie viele andere.
Wir wohnten im ersten Stock. Unsere Fenster waren alle fest vernagelt. Wir gingen gar nicht mehr raus. Es war eine Gemeinschaftswohnung von 4 Zimmern. Wir zogen ins Allerkleinste, in das meiner Tante. In den anderen Zimmern haben wir nach und nach den Fußboden herausgebrochen. Ich weiß nicht mehr, war es Parkett oder waren es einfache gestrichene Dielenbretter? Die haben wir verheizt. So blieben uns dann nur noch ein Bett, Stühle und das Sofa. Auf dem Sofa waren 3 Kissen und Schlummerrollen. Die haben wir auch nach und nach verbrannt. Sie waren mit Hobelspänen gefüllt. Woher die Burjuika stammte, weiß ich nicht mehr. Auch nicht, wer sie gebracht hat und wann wir sie gekauft haben. Es war eine sehr kleine Burjuika.
Ein anderer Blakatnik, Wladimir Dien, mit Namen erzählt, dass er das tat, wovor viele zurückschreckten. Er verbrannte sogar seine Bücher.
Die Bücher habe ich eigenhändig verbrannt, wobei ich auszuwählen versuchte. Zuerst kamen die Minderwertigeren an die Reihe, all das dumme Zeug, das ich vor dem Krieg nie angeschaut hatte. Danach haben wir zuerst die deutschen Klassiker verbrannt, nach ihnen Shakespeare. Puschkin habe ich selbst verbrannt. Auch eine Werkausgabe. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welche. Meiner Ansicht nach die von Karl Marx. Dunkelblau mit Goldprägung. Tolstoi. Die berühmte mehrbändige Ausgabe mit dem grau-grünen Einband und dem Metallmedaillon in der einen Ecke.
Viele bringen es nicht übers Herz, auch noch ihre Bücher zu verbrennen. Die Literatur und damit die Kultur den Flammen zu übergeben, hieße für sie, dass man vor dem Feind kapituliert. Tatsächlich gibt es in Leningrad, selbst in den dunkelsten Stunden der Blockade, ein gewisses kulturelles Leben.
Die Kultur scheint eine sehr große Rolle gespielt zu haben für die Menschen, sich ein wenig Alltag noch aufrechterhalten zu können, also indem eben auch noch Schulen und Hochschulen weiter geöffnet waren und auch noch Schüler ihren Abschluss machten. Es hat durch die evakuierte Eremitage, also das weltberühmte Museum, aus dem man zum Glück noch sämtliche Kunstwerke hatte wegretten können, hat es Führung gegeben durch die leeren Hallen, wo dann erklärt wurde, was dort normalerweise hängt. Und das heißt, auf so einem symbolischen Niveau hat Kultur weiterhin stattgefunden und hat vielen Menschen Halt gegeben. Das hat eine große Rolle gespielt.
Zum Höhepunkt des kulturellen Widerstandes gegen die Belagerer gerät die Aufführung der 7. Sinfonie in C-Dur des Leningrader Komponisten Dmitri Schostakowitsch. Sie erhält den Beinamen Leningrader Sinfonie. Schostakowitsch komponiert Teile davon in Leningrad im Herbst 1941, nachdem sich die Blockade bereits geschlossen hat. Dann wird er evakuiert. Er lebt vorübergehend im Exil im Süden Russlands. Dort schließt er die Sinfonie ab. Im Sommer 1942 durchbricht ein Militärflugzeug die Luftblockade und bringt die in der Zwischenzeit fertiggestellte Orchesterpartitur nach Leningrad. Karl Elias Berg, der Dirigent des Leningrader Radiosinfonieorchesters, soll das Werk in Leningrad aufführen. Es sind jedoch nur noch 15 Musiker des Radioorchesters verfügbar. Alle anderen sind tot oder an der Front. Elias Berg braucht aber mindestens 80 Instrumentalisten. Er sucht überall in der Stadt nach Verstärkung für sein Orchester, klappert die Spitäler ab, startet am Radio einen Aufruf an alle Musiker, sich bitte zu melden. Es funktioniert. Es lässt sich am Ende ein Orchester zusammenstellen. Und am 9. August 1942 ist es soweit. Im großen Konzertsaal des Städtischen Konservatoriums erklingt die Leningrader Symphonie. 75 Minuten Musik, die den Krieg, das Elend und Leid künstlerisch vollendet in Klänge fasst. Das Konzert wird per Radio und via Straßenlautsprecher in der ganzen Stadt und bis ins Niemandsland an der Front übertragen, so dass es auch die deutschen und finnischen Belagerer hören. Unter den Musikern im Konservatorium ist auch Nil Belajew. Im Blockadebuch erinnert er sich an die denkwürdige Aufführung.
Diese Symphonie war ein ganz besonderes Ereignis. Schostakowitsch hatte das kolossale Unglück des Volkes, alle seine Entbehrungen und Leiden selbst miterlebt. Nicht nur er, die Musiker des Orchesters, der Dirigent und die Zuhörer im Saal, sie alle waren Betroffene und Augenzeugen dieser Tragödie. Daher wurde die Musik auf ganz ungewöhnliche Weise aufgenommen. Sie traf mitten ins Herz.
Das ist natürlich ein ganz wichtiges Signal, sowohl an die eigene Bevölkerung. Das Leben geht weiter und wir vergessen euch nicht, aber natürlich auch als Signal an die Truppen draußen, die deutschen Soldaten, wir werden hier nicht aufgeben. Und wenn man diese Symphonie gehört hat, die geht durch Mark und Bein und ist ein unglaubliches Musikstück, das die Gewalttätigkeit des Krieges hergibt. Also das hat sicherlich sehr viel auch von dem Lebensgefühl der Leningrader eingefangen.
In der Zwischenzeit versucht die Rote Armee unermüdlich, den Blockadering zu durchbrechen. Ohne Erfolg. Die Offensiven scheitern eine nach der anderen an den gut befestigten Stellungen der Belagerer. Im Januar 1943 dann aber doch immerhin ein kleiner Durchbruch. Es gelingt der sowjetischen Seite, zusätzlich zur Straße des Lebens über den Ladogasee einen schmalen Landkorridor in die Stadt zu öffnen. Weitere Offensiven der Sowjets schlagen die Deutschen zurück. Es gibt kein Durchkommen. Über Monate nicht. Im Laufe des Jahres 1943 ändert sich die Lage in diesem Krieg grundsätzlich. Nach ihrer Niederlage in der Schlacht von Stalingrad gerät die deutsche Wehrmacht mehr und mehr unter Druck und muss sich Stück für Stück zurückziehen. Im Herbst 1943 sieht sich die deutsche Heeresleitung gezwungen, Teile ihrer Verbände um Leningrad abzuziehen. Man braucht die Truppen anderswo dringender. Und dann im Januar 1944. Die sowjetische Armee startet von Süden und Osten eine Großoffensive gegen den Leningrader Ring. Die geschwächten deutschen Belagerer können sich an einzelnen Stellen nicht mehr halten. Der Blockadering beginnt zu bröckeln, fällt in sich zusammen. Es ist der 27. Januar 1944, Leningrad ist befreit. Nach dem Zweiten Weltkrieg stilisiert die sowjetische Propaganda und Geschichtsschreibung die Leningrader Blockade zum Heldenepos. Das wehrhafte Leningrad hat unter der Führung des genialen Oberkommandierenden Josef Stalin den faschistischen Invasoren erfolgreich die Stirn geboten. Vom unermesslichen Leid der Bevölkerung ist kaum die Rede. Die über 1 Million Todesopfer passen nicht ins heroisierte Bild, das Stalin von sich und seinem Sieg im großen Vaterländischen Krieg verbreiten lässt. Zwar entstehen unmittelbar nach dem Krieg in der Sowjetunion Darstellungen, welche die grausame Realität der Blockade ungeschminkt darstellen. Die Behörden ziehen diese angeblich unpatriotischen Bücher jedoch ein. Die Blockade verkommt zum Mythos und bleibt dies über Jahrzehnte. Einen wichtigen Meilenstein in einer kritischeren Sicht auf das damalige Geschehen bildet 1979 das Blockadebuch von Aless Adamovic und Daniel Granin. Silvia Sasse ist Professorin für slawische Literaturwissenschaft an der Universität Zürich.
Ich denke, es ist wichtig, sich noch mal in die 70er Jahre zurückzuversetzen. Wir sind in der Brezhnev-Ära. Wir haben eine verkrustete politische Erzählung, die im Grunde die Blockade nur als heroische Erzählung erzählt, als patriotische. Und jetzt kommen zwei Schriftsteller und fangen an, eine Geschichte von unten zu schreiben. Also all das zu schreiben im Grunde, was den Leuten passiert ist während dieser grausamen Zeit in der Blockade, was aber nicht unbedingt hineinpasst in diese große patriotische Erzählung. Und das ist die Leistung dieser beiden Autoren. Die wollen eben auch die Verletzlichkeit der Leute wissen. Die wollen wissen, was im Alltag passiert ist. Und es geht ihnen auch gleichzeitig um etwas, was ich denke, das ist das, worauf die Partei oder die Regierung so empfindlich reagiert hat. Sie wollten sowohl von den Gräueltaten Hitlers bzw. der Wehrmacht erzählen, aber nicht gleichzeitig verschweigen, dass zum Beispiel die Partei kritisiert wird oder wo man eben sieht, dass es doch vielleicht nicht nur das Volk insgesamt betraf, also diesen Hungertod, sondern dass es da auch unterschiedliche Hierarchien gab. Es sind nicht alle gestorben. Es gab auch einige, die mehr Lebensmittel bekommen haben als andere. Also wir hatten es nicht einfach mit einer Erzählung zu tun von Schriftstellern, die gab es auch, die durften aber auch nicht zu jeder Zeit veröffentlicht werden, sondern es ging darum, dass die einfache Bevölkerung erzählte. Und zwar, dass es ganz unterschiedliche Stimmen gab, dass es eben nicht nur eine Geschichte dieser Zeit gab. Das war wichtig, dass man einen Plural erzählte, also dass man Geschichten erzählte, ganz unterschiedliche Perspektiven auf diese Blockade.
Aljes Adamowitsch ist 1994 verstorben. Er stammte aus Weißrussland und war in der Sowjetunion ein etablierter Schriftsteller. So auch der andere Autor des Blockadebuchs, Daniel Granin. Er starb 2017 und er hat die Blockade am eigenen Leib erlebt. Er war dort als Soldat eingesetzt im Kampf gegen die Belagerer. Was trieb die beiden damals in den 1970er Jahren an, Blokadniki zu befragen und aus diesen Erinnerungen dann ein Buch zu machen?
Die Idee stammt von Aljes Adamowitsch. Er hatte bereits Erfahrungen mit dieser Art von dokumentaristischer Literatur. Er hatte bereits mit zwei Co-Autoren kurz zuvor ein Buch komponiert, muss man fast sagen, mit Stimmen seines Dorfes. Also er hat praktisch Stimmen gesammelt aus seinem Dorf. Dieses Dorf ist niedergebrannt worden von der Wehrmacht und er hat die Leute dort interviewt und wollte wissen, wie das war, wie sie geflüchtet sind. Und er hatte Erfolg mit diesem Buch. Das wurde auf Weißrussisch publiziert, ins Russische übersetzt und war auch im Ausland bekannt. Und er hatte die Idee, so etwas zu machen mit der Blockade. Und er musste Granin erst überreden, das zu tun. Der war am Anfang skeptisch. Der war sich nicht sicher, ob das Literatur ist. Ja, er sagt, ich bin kein Journalist. Ist das überhaupt die richtige Idee, die richtige Art und Weise, dieses Thema zu bearbeiten? Und Adamowitsch hat ihn dann wirklich überzeugen können. Er ist mit ihm durch Petersburg gelaufen, hat einzelne Freunde von sich zunächst einmal besucht, hat sich erzählen lassen, wie die praktisch die Blockade erzählen. Und dann hat Granin gesagt, ja, das sind ja ganz andere Geschichten. Das sind Geschichten, die ich selber überhaupt auch noch nie gehört habe. Und sie stellten fest, dass auch jeder eine andere Geschichte erzählt. Es gibt eine Stelle in dem Buch, da sagt Granin, wir hatten dann 100 Geschichten gesammelt und gemerkt, da wiederholt sich gar nichts. Das ist immer alles wieder neu, immer etwas anderes. Und das ist, glaube ich, die große Qualität dieses Buches, dass sie diese vielen verschiedenen Stimmen einfängt.
Und dadurch natürlich eine Unmittelbarkeit und auch eine Dokumentalität schafft, die vielleicht nicht entstanden wäre, wenn man das zu sehr mit Fiktion gemischt hätte.
Absolut. Und sie konnten im Grunde auch zurückgreifen auf eine Tradition aus den 20er Jahren. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich gemacht haben, aber es gibt diese Tradition in der nachrevolutionären Avantgarde der sogenannten faktografischen Literatur, Literatura Facta, wo es darum ging, eigentlich wie ein Journalist durch das Land zu reisen und sich nicht zu überlegen, wie könnte die Sowjetunion aussehen, damals im Grunde noch positiv, Sergei Tretjakov war einer dieser Autoren, sondern zu sagen, ich kann eine Fabrik nur beschreiben, wenn ich da hingehe und die Leute interviewe und nicht, wenn ich mir das vorstelle. Und darauf, denke ich, konnten sie auch zurückgreifen, weil auch Tretjakov damals schon mit ganz unterschiedlichen Dokumenten gearbeitet hat. Aber auch Tretjakov ist dann gewissermaßen mit dieser Idee der dokumentaristischen Literatur den Doktrinen des sozialistischen Realismus zum Opfer gefallen, weil das war ja gerade die Verkehrung, ne? Also man konnte immer sagen, da wo sozialistischer Realismus drauf stand, da war sicherlich nichts Realistisches drin. Und er konnte dann nicht mehr auf die Art und Weise dokumentaristisch wirken, wie er das wollte, weil er auch im Grunde der Ideologie folgen musste.
Also der sozialistische Realismus, das wäre also diese Kunstauffassung, dass Literatur dem Aufbau des Sowjetkommunismus zu dienen hätte. Jetzt dieses Buch von Granin Adamowitsch wurde 1979 erstmals in der Sowjetunion publiziert, aber eben nicht ganz, nur ein Teil durfte publiziert werden. Die Zensur strich da einige Stellen. Was genau war denn da eigentlich das Problem?
Es wurden ungefähr 65 Stellen gestrichen und zwar ging es immer um Stellen, wo Schwächen gezeigt worden sind, also wo chaotische Zustände gezeigt worden sind, durch den Winter zum Beispiel, wo es darum ging, die abgemagerten Menschen zu beschreiben, ihre Körper zu beschreiben, die hervortretenden Knochen zu beschreiben oder wo es darum ging, zu zeigen, dass natürlich auch mit den Lebensmittelrationen manipuliert worden ist. Oder es sollte nicht beschrieben werden, wie die Menschen in Schlangen standen. Oder es sollte zum Beispiel auch keine Kritik an der Parteileitung geübt werden in Petersburg, die ja durchaus auch gerade dafür verantwortlich war, dass diese patriotische Erzählung, und zwar nicht erst danach, sondern im Grunde schon während der Blockade, auf den Weg gebracht worden ist.
Was ist denn das Blockadebuch eigentlich mehr? Es ist geschrieben von Schriftstellern,
Ist es eine nüchterne Dokumentation oder ist es doch eher ein Stück Literatur?
Ich würde sagen, es ist beides. Und es ist auch gut, dass es beides ist. Also es ist eine Dokumentation. Beide Schriftsteller legen sehr viel Wert darauf, diese Stimmen möglichst unverfälscht zu bringen. Sie sagen auch, da sind Leute, die können erzählen und dann gibt es welche, die können gar nicht so gut erzählen, die sind unbeholfen im Erzählen und sie wollten eigentlich nicht, diese unbeholfenen Erzähler wollten ihnen nicht ihre Stimme praktisch schenken und das glätten oder das dramatischer machen, als es war. Genau darum geht es, das möglichst roh zu lassen. Also mal Journalist zu sein und dann auf der anderen Weise, das ist ja auch ein sehr geführtes Buch, es gibt die Autorenstimmen, es gibt auch einzelne Erzählungen von Granin oder von Adamowitsch in dem Buch, andererseits auch wieder Autor sein zu können. Ich finde, es ist beides, man muss sich überhaupt nicht entscheiden.
Diese Art der Darstellung, wie sehr haben die beiden denn auch andere Autoren bis heute geprägt?
Nun, es gibt in den 70er Jahren weltweit einen Hype dokumentaristischer Literatur, den man auch in der Sowjetunion damals beobachten kann. Besonders beeinflusst haben beide, glaube ich, insbesondere mit diesem Blockadetagebuch, die weißrussische Schriftstellerin Svetlana Alexejewitsch. Sie sagt das auch selber, dass Alies Adamowitsch sowas wie ihr Lehrer gewesen sei. Und auch heute sehen wir ja gerade wieder weltweit einen dokumentaristischen Boom. Alle reden vom Realismus, vom Dokumentarismus. Es gibt einen Satz, an dem ich hängen geblieben bin. Und zwar Daniil Granin schreibt in dem Buch, die innere Kultur ist die Stärke, nicht die Schwäche des Menschen. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Satz, weil er uns an etwas erinnert oder auf etwas aufmerksam macht. Und zwar auf einen Kulturbegriff, gegen den sie angeschrieben haben und für den sie geschrieben haben. Sie haben gegen einen Kulturbegriff geschrieben, der so etwas wie eine patriotische, nationale Kultur in den Blick nimmt, eine sowjetische, sondern für einen Kulturbegriff, der uns sagt, Kultur ist nicht national. Kultur bedeutet Respekt vor dem anderen, Solidarität, Mitgefühl, aber auch Fragilität. Und das ist das, was dieses Buch zeigt, die Fragilität von innerer Kultur.
Die Blockade Leningrads ist in der Geschichte einzigartig. Niemals vorher und auch nachher ist eine Militärmacht angetreten, eine Stadt über Jahre einzukesseln mit dem erklärten Ziel, die Bevölkerung in einem rassischen Vernichtungskrieg vollständig auszurotten. Dennoch lässt das Blockadebuch auch an das Grauen denken, das Menschen erleben, die in modernen Kriegen in Städten eingekesselt werden. In Sarajevo in den 1990er Jahren beispielsweise oder im nordsyrischen Aleppo, das 2016 über Monate eingekesselt war. Ob Leningrad, Sarajevo oder Aleppo, überall haben die Menschen am Leid gelitten, das eine durch und durch zynische Kriegstaktik anrichtete. Fana Assefau ist Kinderpsychiaterin in Winterthur. Sie arbeitet therapeutisch mit Menschen, die in Ost-Aleppo die Blockade am eigenen Leib erlebt haben und nach deren Ende im Dezember 2016 in die Schweiz fliehen konnten.
Diese Menschen erzählen individuell von sehr furchtbaren Situationen, also zum Beispiel das Gefühl der Ohnmacht. Das Gefühl von, man kann nichts verändern an seiner Situation. Und manche erzählen aber auch von Hoffnung, dass man evakuiert wird oder Hoffnung, dass irgendwann sich das Schicksal so zu ihren Gunsten wendet. Ich denke an einen kleinen Junge mit seiner jüngeren Schwester, der war damals so 9-jährig und das Mädchen war jünger, 3 Jahre meine ich, der 2016 in einem Auffanglager für Kinder, die beschreiben es so wie ein Heim, dort mit vielen anderen Kindern eingeschlossen war. Er beschreibt es so, eingeschlossen sein, keine Tagesstruktur haben, also anders als früher. Man darf nicht raus, man könnte bombardiert werden. Also das Kind hat da schon ganz viel so Menschenrechtsverletzung erlebt. Also er wusste, irgendwas stimmt nicht in dieser Welt. Aber auch so die Verantwortung für die jüngere Schwester. Für diese Kinder bedeutet es traumatische Erfahrung. Sie waren unter Bombardement, der Vater ist umgekommen, die schützende Mutter war nicht dabei. Sie waren plötzlich aus der Familie herausgerissen. Die sind schwerst traumatisiert, häufig diese Kinder. Was mir häufig begegnet ist, dass Kinder mit Angst reagieren, aber auch mit Panik. Auch heute, wenn sie in dem sicheren Schweiz sind, dass sie immer noch reagieren mit Schlaflosigkeit, mit Schweißausbruch, aber auch mit Angst oder Lernblockaden. So werden sie mir auch immer wieder zugewiesen. Warum sie hier nicht integrierbar sind, in der Schule Auffälligkeit haben. Also entweder sind sie depressiv nach innen, weinend oder nach außen, aggressiv, impulsiv manchmal auch. Prägende Erfahrungen dieser Menschen sind auch von heute auf morgen alles zu verlieren. Man hat keine Sicherheit mehr, man hat keine Privatsphäre mehr. Man hat keine Menschenrechte mehr, also Grundrechte wie Nahrung, sich pflegen können, Wasser, Toilette. Das sind so ganz mit Scham besetzte Themen, wo sie aber monatelang ausgeharrt haben. Der Hunger und fast zu verdursten, das kommt immer wieder als Thema. Und sie sagen auch, man gewöhnt sich an das Wenige. Man gewöhnt sich an ungewolltes Fasten. Also auch mit einem Brocken Brot sind sie so zufrieden und dankbar. Meiner Erfahrung nach zeigt sich bei Menschen, die so in einer Notsituation sind, eher das Menschliche. Ich habe noch keinen kennengelernt, der gesagt hat, ich musste erst mich retten. Ich habe den Eindruck, dass wenig Wasser, wo sie eben haben, müssen alle einen Schluck trinken. Dass niemand kommt auf die Idee, selber die Flasche auszutrinken. Das ist es, was mir beschrieben wird. Ebenfalls das trockene Brot, was sie auch immer vorfinden, dass sie sehr den Nächsten abgeben. Und ganz viele Eltern, die selber hungern, um ihre Kinder zu füttern. Die Menschen reagieren auch unter solchen extremen Bedingungen ganz, ganz individuell. Also Vorsicht zu meinen, alle sind traumatisiert, die in einer geschlossenen Stadt waren. Sie haben sicher eine hohe Belastungsreaktion erstmal. Es ist eine ungewöhnliche Situation, die beängstigend ist. Aber jeder hat andere Fähigkeiten, damit fertig zu werden. Ich habe sogar den Eindruck, dass Kinder möglicherweise mehr Strategien haben und es noch nicht so kognitiv verstehen. Sie können traumatisiert werden, aber sie haben auch viel mehr Möglichkeit, das schneller zu verarbeiten. Von einer Traumatisierung spreche ich in solchen Fällen, wenn Kinder oder Erwachsene noch Reaktionen zeigen im Alltag, zum Beispiel wie vermeiden. In so geschlossenen Räumen habe ich auch einen Patient, dem es schnell übel wird. Die Tür muss immer offen sein, wo er dann anfängt, schneller zu atmen. Er sagt, mein Herz schlägt schnell. Das ist zum Beispiel ein Zeichen, wo er zwar das nicht mit seinem Erlebnis in Aleppo bringt, der 17-jährige Jugendliche, von dem ich jetzt im Kopf habe, sondern der weiß nur, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Fakt ist, wenn Sie hier Perspektive haben in der Schweiz, die Betroffenen, da scheint es mir, dass Sie schneller sozusagen im Hier und Jetzt im Alltag sind und das andere ablegen können. Bei denjenigen, die hier so perspektivlos sind, weder in Schule noch berufliche Maßnahmen noch in der Integration Fuß fassen, die fangen an, nicht in Zukunft orientiert zu leben wie vorher, als sie eingeschlossen waren. Da gab es immer einen Morgen, einen Übermorgen, sondern die fangen an, in der Vergangenheit zu leben. Und die scheinen das Traumatische schneller wieder nach oben zu bringen. Die können das dann nicht mehr verdrängen oder einfach ablegen. Warum auch wichtig ist, dass sie Anschluss finden, dass sie im Alltag eine Tagesstruktur und ein hohes Funktionsniveau entwickeln. Gerade für diese Menschen, die aus Aleppo kommen, was ich immer wieder höre, ist so wichtig, Schulbildung zu haben, weiterzukommen. Das ist immer wieder, was ich höre, und Frustration, wenn das nicht gelingt.
Blockaden während Kriegen gehören mitunter zum Schlimmsten, was Menschen Menschen antun können. Der Tod frisst sich in den Alltag der Eingeschlossenen. Wer trotz allem überlebt, ist vom durchlittenen Leid oft tief traumatisiert. Heute wie damals, vor über 70 Jahren, als die deutsche Wehrmacht mit der Blockade von Leningrad einen Genozid verursachte, der über 1 Million Menschenleben forderte. Das Blockadebuch von Alessa Adamovic und Daniel Granin erzählt vom Schrecken von damals. Die monumentale Sammlung mit Berichten, bewahrt die Erinnerung an das Unvorstellbare und sie ist eine Mahnung für Gegenwart und Zukunft.
Wir haben diesem Buch zu verdanken, dass auch Literatur in der Lage ist, die Art und Weise von Geschichtsschreibung zu verändern. Also Leute zu befragen, wirklich zuzuhören, ganz unterschiedliche Geschichten zu erzählen und nicht eine Geschichte, auf die man sich dann einigt.
Mich beeindruckt am meisten an diesem Buch die Fülle der verschiedenen Berichte und diese sehr persönlichen Geschichten, dass tatsächlich diese Menschen bereit waren, darüber zu sprechen. Und dieser Prozess des Erinnerns und auch Verarbeiten von Schmerz finde ich sehr bewegend.
Ich denke, es ist sehr wichtig, dass es solche Bücher gibt, die mahnen, die erinnern. Und die uns auch helfen, unsere Historie besser einzuordnen. Das sollte vielleicht auch ein Schulbuch werden. Ein Buch für Jugendliche, dass sie verstehen, was in der Welt passiert.
Das war die Passage zum Blockadebuch Leningrad 1941 bis 1944 von Aljes Adamowitsch und Daniel Granin. Es ist auf Deutsch im Aufbau Verlag erschienen, in der Übersetzung von Ruprecht Willnow und Helmut Ettinger. Die Zitate aus dem Blockadebuch in dieser Passage haben Isabel Scherrer und Can Rupf gelesen. Mein Name ist Felix Münger.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.